Heute im Birdgang Powerlifting Podcast. Welche Rolle nehmen wir als Coaches ein? So kann man Ressourcenverteilung verstehen. Und sind die berühmten Coaches immer die besseren?
Das ist schon geil. Das ist einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Aber es ist schon geil.
Einfach erzählen, erzählen.
Herzlich willkommen, liebe Freunde, beim Birdgang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Maxi. Neben mir sitzen Falk und Kona. Neben mir im Interwebs. Wir machen heute wieder eine deutsche Folge.
Wahnsinn.
Ich reiche das Moderationsschwert rüber zu meinem lieben Freund Falk.
Moderationsschwert. Früher war es hier Gesprächsbär oder so. Jetzt, also, weiß nicht.
Wir haben abgegradet.
Du radikalisierst dich irgendwie ein bisschen.
Aber das ist in Ordnung. Kein grafisches.
Es sind harte Zeiten. Es sind harte Zeiten, man kann sie ihm nicht verübeln. Ja, wir sitzen heute mal wieder zu dritt in Originalbesetzung zusammen und wollen mal wieder unserem originalen Tagwerk nachgehen und ja, normale deutsche Powerlifting-Themen besprechen, oder? Was sagt ihr dazu?
Wir hatten viel zu wenig normale Powerlifting-Themen hier in den letzten Tagen. Wir hatten immer, es war immer nur alles auf Englisch, jetzt mal wieder Deutsches angesagt.
Ja, die scheiß Intellektuellen hier glauben, sie sind was Besseres. Machen wir mal deutsche Wertarbeit jetzt hier.
Ja, und wir haben uns natürlich ein paar Gedanken gemacht darüber, was uns so beschäftigt, was uns so rumtreibt und nachts wach hält. Und ich habe in der letzten deutschen Folge, auch nochmal habe ich das Thema Ressourcenverteilung angesprochen. Da habe ich mit Maxi drüber gesprochen. Also habe ich nur gefragt, ob er Ressourcenverteilung coacht oder ob er das einfach nicht macht. Also, dass er mit den Leuten nicht kommuniziert, hey, wir versuchen hier auf Ressourcenverteilung zu achten, das und das sind ist für uns sehr wichtig, damit wir hier und da noch Kapazitäten und Möglichkeiten haben. Und Maxi hat gesagt, ja, unter Umständen schon. Und dadurch, dass Kona jetzt hier sitzt und die Frage noch nicht beantwortet hat, schmeiße ich die mal an dich. Also, wie sieht's denn bei dir aus? Bist du so ein Typ, der das mit den Athletinnen und Athleten kommuniziert? Oder geht's dir nur darum, dass du weißt, wie Ressourcenverteilung funktioniert und worauf du achten möchtest und am Ende, ja, höchstens auf Nachfrage, aber ansonsten eher nicht?
Also vorrangig hat Max ja da schon recht, mir geht's erst nur ums Geld, alles andere ist mir eigentlich scheißegal. Und die Ressourcen müssen deshalb eigentlich immer ins Geld gesteckt werden erstmal.
Maxi, machst du da bitte einen Marker und machst es ein bisschen lauter, was Kona gerade gesagt hat?
Dass wir es klippen können, meinst du, ja.
Ich hätte gerne da noch so eine Freedom-Musik im Hintergrund, dass dann so richtig auf Ansprache geht.
Free Bird, aber meinst du? Okay. Geld für die Athleten, dass sie gewinnen, wenn sie die dicken Money Meets abräumen wegen Konas guten Coaching. Darum geht's natürlich.
So.
Um was ging's bei dem Ressourcenverteilungsding?
Naja, also wenn du jetzt so eine Trainingsplanung erstellst, zum Beispiel nicht all out bei den Squats zu gehen, weil wir später in der Woche nochmal eine andere Squat-Einheit haben und schau mal, dass du im Alltag das und das machst und da vielleicht ein bisschen mehr drauf achtest, dass du nicht, wenn du vier Powerlifting-Sessions in der Woche hast, eine Woche Skifahren gehst und dich komplett zulötest und dann am Ende im Training reinscheißt und dich wunderst, warum das passiert ist, als solche Sachen. Und es gibt ja Leute, die haben das nicht so richtig im Blick. Also für die ist Powerlifting-Training halt so nebenbei, was auch okay ist. Muss ja nicht für jeden oberste Priorität haben. Aber manchmal muss man da dann ein bisschen drauf hinweisen, gerade wenn die Leute dann ins Training gehen und sagen, oh, ich habe jetzt wirklich seit einer Woche Muskelkater in den Beinen des Todes und ich kann mich kaum noch bewegen und ja, die Session war scheiße, woran das liegt, weiß ich jetzt auch nicht und dann fällt es dir irgendwie schwer, nicht so darüber herzufallen und das Offensichtliche zu statuieren und zu sagen, Alter, du warst gerade eine Woche Skifahren, hast quasi nichts gegessen den ganzen Tag und gehst jetzt in die Beugeeinheit, also mich wundert es jetzt wirklich überhaupt nicht, dass es scheiße läuft. Manchmal fehlt dann Leuten so ein bisschen die Awareness dafür. Ich versuche immer auch diese Awareness mit zu coachen.
Ich finde, das ist super individuell, weil ich habe so beide Extreme. Zum Beispiel hatte ich jetzt mit einem ersten Call gehabt und er hat mir dann so nochmal erzählt, wie so sein 2024 war. Wir haben da so ein bisschen nochmal gerecapped. Und er war auch so, ja, bin halt noch umgezogen dazu, Wohnung ausräumen, Wohnung einräumen, dies, das und alles innerhalb von kürzester Zeit. Und ich wusste davon jetzt nicht viel. So, ich habe es mal auf Instagram hier und da ein bisschen was gesehen, aber mir war jetzt nicht klar, wie viel das eigentlich, sag ich mal, so eingenommen hat von seinem Tag. Aber er hat trotzdem sehr, sehr gut performt und jedes Training geschaut, da 100% reinzustecken und dann halt wirklich so das Bestmögliche noch rauszuholen im Sinne von alle anderen Parameter halt ein bisschen drauf eingestellt, dass das läuft. Und das ist natürlich gut für mich. Da ist dann eher wirklich so eine Kommunikationssache, weil ich gehe oft davon aus eigentlich, dass die Leute mir das natürlich erzählen, wenn gerade viel im Leben bei denen passiert. Und ich frage jetzt nicht jede Woche nach, und was steht so bei dir nächste Woche an? Gibt's irgendwas Schweres? Musst du irgendwas Krasses machen, dies, das? Sondern da hoffe ich natürlich immer, dass die ein bisschen proaktiv da ankommen und sagen, ja, also so und so ist jetzt erstmal in den nächsten Wochen bei mir ein bisschen Stress. Und das habe ich aber bei den meisten eigentlich, die dann sagen, ey, ich habe jetzt hier gerade Sportstudent in der Uni richtig viel Hustle, weil ich muss noch Praxisprüfungen machen und da muss ich noch turnen und dies und das. Und da weiß ich dann auf jeden Fall so, dass jetzt die Wochen ich jetzt nicht mit Höchstleistungen, sage ich mal, rechnen kann, aber trotzdem das so plane, dass ich weiß, okay, auch da gibt's irgendwo einen Progress und da kommen wir irgendwie voran. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, was wieder mal so ein Aufhänger ist zu dem Thema Feedback, dass Athleten sowas vorrangig natürlich erstmal uns geben, so als Info, als Vorab-Info oder als Info so, hey, so und so ist die nächsten Sessions oder ist die nächsten Wochen, weil dann kann ich ja damit ein bisschen besser planen. Wenn ich gar nichts weiß, dann ist natürlich ein bisschen Arsch.
Aber würdest du den Plan dann, also wenn ich jetzt höre, okay, jemand hat eine stressige Phase und ich glaube, wir kennen das alle, dass manche Todesstress dauerhaft haben, aber trotzdem dann im Training gut performen, vielleicht auch zu ihrer eigenen Überraschung, würdest du da stark was im Programm anpassen? Ich würde jetzt halt vielleicht sagen, okay, wir machen die Topsätze zum Beispiel alle in der API leichter oder wir planen nicht, in diesem Block im PR zu knallen oder und fokussieren uns ein bisschen auf die Grundarbeit. Aber ich glaube, ich würde gar nicht das so stark verändern, das Programming, wenn ich jetzt mal an Praktik. Es sei denn, es ist natürlich wirklich hier, ich bin auf eine Woche zur Arbeit in einem anderen Land und ich kann nur ein paar Mal ins Commercial Gym. Ja, dann würde ich vielleicht schon was anpassen, aber so generell bei einer stressigen Woche, passt dir da sehr viel an?
Nee, also da muss ich auch sagen, eher weniger. Wenn ich das so als Vorab-Info weiß, dann sage ich halt auch, hey, geh ein bisschen auch mit realistischen Erwartungen in dein Training rein. Und realistisch heißt, wenn vielleicht unter guten Umständen du wieder 5 Kilo draufpacken könntest, im Gegensatz zu oder im Vergleich zu letzter Woche, dann rechne mal mit einem guten Repeat oder mit nur einem minimalen Increase, was auch immer. Und schau einfach, dass die Session wirklich bedacht und technisch effizient abgearbeitet werden, weil, wie wir es auch schon oft gesagt haben, du musst ja nicht year-round stark sein in irgendeinem Lift, um dann wirklich zu beurteilen, dass du da gerade Progress machst. Mhm. Aber ich hatte auch schon Phasen von einem Medizinstudenten, der so in seinen letzten Prüfungswochen dann war, vor dem Staatsexamen, das dann auch so hieß, ja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt kaum oder selten zum Training komme. Da haben wir dann damals, ich glaube, für 4 oder 5 Wochen war so diese Höchstphase. Da hatten wir dann das Training von 4 auf 2 Mal gekürzt. Auch richtig wenig Assistenzen gemacht. Und das war dann schon ein bewusster Cut. Da war dann auch wirklich einfach nur so ein bisschen auf Erhalt und vor allem auf Zeit- und Spaßeffizienz das Training. Und auch das hat ihm jetzt nicht da geschadet. Aber ich glaube, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, nächste Woche ist bei mir ein bisschen stressig, weil ich muss einmal zum Zahnarzt und muss ich nochmal ein Paket aus dem Paketshop holen. dann passe ich jetzt natürlich nicht ganz so viel an. Aber wenn halt ohne jemand sagt, ja, du, ich muss nächste Woche nach Indien und muss da 12 Stunden in der Diamantine kuckeln, dann ist natürlich was anderes. Also, das ist einfach super individuell und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich sowas im Vorab weiß, dann frage ich gerne nach, denkst du, du kannst die nächste Trainingswoche normal machen oder müssen wir ein bisschen was ändern? Und bei den meisten ist es auch so, dass die sich dann selber gut einschätzen können. Und da weiß ich auch, dass die sich gut einschätzen können. Bei Athleten, wo ich weiß, die können sich nicht gut einschätzen, muss ich ehrlich sagen, nehme ich gerne schon mal im Vornherein was weg, weil ich weiß genau, sonst heißt, ja, das kann ich alles durchziehen. Und dann wird das eine komplette Arschwoche.
Ja, ich würde gerne nochmal zu deinen Antrittssätzen noch was sagen. Es gibt Leute, die versuchen, aus so vorangegangenen Wochen immer irgendwie so ein Progressmuster zu, ja, fingieren eigentlich. Also davon muss man sich dann, glaube ich, auch ein bisschen lösen. Und zwar eher generell als nur in stressigen Phasen, sondern wenn ich in einen Block reinstarte, ist es in aller Regel so, dass man da ein bisschen entspannter reingeht, ne? Also mit Gewichten, die man locker bewegen kann, die auch gerade so aus Coaching-Sicht so zu bewältigen sind, dass man in den nächsten Wochen wirklich gut noch was draufpacken kann. Das ist ja die Idee. Und wenn ich jetzt in der Woche 1 oder Woche 0, betitelt wie ihr es wollt, reinstarte mit einer 200er Beuge für einen Double und für mich als Coach ist aber klar, okay, am Ende geht schon deutlich mehr für den Athleten, der macht Woche 1 und hat halt von Ressourcenverteilung noch nie was gehört, macht Woche 1, merkt, oh, das ist aber ganz schön leicht, dann kommt Woche 2, ich als Coach cap das vielleicht bei 207,5 oder so und der so, ja, Alter, aber 210, 212 wären jetzt locker drin und macht dann die 2,7 und sagt dann so, ja, ich sag doch, 2,10, 2,12 wären locker drin. Und ich denke mir so, ja, also wenn 2,10, 2,12 nicht locker drin wären, hätte ich jetzt auch nicht 2,7,5 gemacht. So. Das ist ja der Plan. Und dann lesen die das und eine Woche drauf machst du halt irgendwie nochmal einen 7,5-Kilo-Sprung auf 2,15 und hast dann halt zweimal in Folge 7,5-Kilo-Steigerung. Gehst dann in Woche vier nur auf 2,20 und dann ist die Person halt total abgefuckt, weil du nicht nochmal einen 7,5-Kilo-Sprung machst, weil die sich im Kopf schon total damit verheiratet hat, jetzt, dass wir jede Woche 7,5-Kilo-Sprünge machen und dann am Ende bei 2,22,5 rauskommen, obwohl 2,30 gehen und du dir denkst, naja, also ich guck mir ja die Woche an, ich guck mir deine Performance an und dann überlege ich, welcher Sprung ist sinnvoll. Und versuch nicht, dich in irgendein Muster reinzuzwängen. Und das, also davon muss man sich dann auch aus Athletenperspektive absolut lösen, damit man nicht total darin festhängt, sich ständig einzureden. Naja, es gibt jetzt pro Block, gibt es jetzt einen Progressmuster und das sieht vor, dass ich um 7,5 Kilo jede Woche steigere. Und wenn ich das nicht mache, dann läuft's scheiße oder so. Und dass man diese Erwartungshaltung davon löst, und die Wochen nimmt, so wie sie sind und dementsprechend anpasst und nicht am Anfang des Blocks oder vielleicht schon einen Block vorher sich festlegt. Also so werden dann die Sprünge jede Woche sein. So funktioniert es halt leider nicht.
Zu Konas Erläuterung. Also klar, auf Nachfrage würde ich da auch immer was ändern oder man fragt natürlich nach, hey, glaubst du, das wird das Training beeinflussen? Und dann macht man das davon abhängig. Generell glaube ich aber, dass ihr dann so ein bisschen über zwei verschiedene Themen geredet habt. Nämlich einmal Falk wirklich über Ressourcenverteilung, ne? Oder vor allen Dingen über die Wochen, wie verteile ich meine Ressourcen und heb mir auch Kraft auf und knall nicht alles bei jeder Session raus. Und Kona hat aber so ein bisschen über Erwartungshaltung geredet, ne? Und das sehe ich halt beides problematisch, also ja, beides ist manchmal ein Thema, sagen wir es mal so. Die Erwartungshaltung, dass die off ist, oder man kann es ja auch verbinden, die Erwartungshaltung, was dann in den nächsten Sessions passiert, ne? Dann ist die Ressourcenverteilung damit auch abgedeckt. Aber ja, ich sehe da oft, dass Leute nicht einschätzen können, dass die, weiß ich nicht, den ganzen Tag unterwegs waren und dass sich das dann der Grund ist, warum die Session schlecht wird. Dass ich Leute habe, die aus einer Krankheit kommen und sagen, oh nein, die ganze Session lief voll schlecht, meine ganze Kraft ist weg. Und ich denke mir, das war doch jetzt eigentlich andersrum, hätte es mich jetzt überrascht, wenn die erste Session nach der Krankheit wieder voll super läuft und da überhaupt kein Problem wäre. Aber ja, da ist schwer was zu sagen, außer, was willst du den Leuten sagen? Wissen, Common Sense und der Rest ist Erfahrung. Ne? Man hofft natürlich immer, man fühlt sich jetzt wieder gut nach der Krankheit, aber man stand ja noch nicht im Gym mit ein paar hundert Kilo auf dem Rücken. Aber ja, ich denke, da ist einfach ein bisschen Erfahrung wichtig. Und zu der Ressourcenverteilung finde ich auf jeden Fall interessant von Woche zu Woche. Weil Falk will da auch was zu sagen, dann stelle ich gleich eine Frage. Ist es dann aber nicht auch ein Muster, wenn du sagst, okay, wir wollen uns in der ersten Woche nicht komplett wegschießen und Raum lassen, uns zu steigern? Vielleicht willst du ja nur ein anderes Muster etablieren.
Ja, also ich würde halt in dem Fall nicht unbedingt als vorgeschriebenes Muster irgendwie titulieren, sondern eher als Strategie, also als Planungsstrategie. Naja, also es ist ja relativ normal, dass du jetzt in der Woche 1 nicht reingehst und zum vollen Extent der Möglichkeiten alles ausschöpfst, was geht. Du möchtest natürlich reingehen, gut zu bewältigende Gewichte bewegen, die gut bewegen und dafür, also damit dann schon so den Ton für den restlichen Block setzen, ja, damit du weißt, okay, wir können hier mit ein bisschen Momentumstrategie arbeiten, können hier jede Woche ein bisschen was draufpacken. Das ist zum einen für den Progress gut, zum anderen für den Kopf gut. Also läuft schon alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich habe jetzt kein vorgeschriebenes Muster, dass ich mir nach Woche oder vor Woche 1 schon denke, ja, wir machen jetzt halt 7,5 Kilo Sprünge jede Woche, sondern ich lasse Woche 1 stattfinden, guck mir die Videos aus Woche 1 an, schaue die im Zusammenhang mit den Sätzen an und denke mir dann, okay, also hier wäre jetzt ein 7,5 Kilo Sprung sinnvoll. Dann mache ich das gleiche in Woche 2, sag, okay, hier ist nochmal ein 7,5 Kilo Sprung sinnvoll oder erkenne dann, oh ja, das war jetzt für eine Woche 2 schon schwer, also für mein Verständnis von der Woche 2 war das schwer, lass den nächsten Sprung vielleicht ein bisschen kleiner machen, damit wir hier wenigstens 4 Wochen gut über die Bühne bringen und wenn Woche 4 ein bisschen schwerer wird, ist es okay, aber ich würde es jetzt halt nicht vollständig ausreizen. Ja, hängt einfach mit Langfristigkeit oder langfristigem Denken zusammen. Und ich hätte noch eine andere Sache, weil wir auch über Erwartungshaltung gesprochen haben und du das gerade so in deinem vorangegangenen Redebeitrag voneinander ein bisschen gelöst hast. Ich würde sagen, das hängt ziemlich stark miteinander zusammen, auch gerade in der Perzeption der Athleten. Wenn die sich das angucken und feststellen, dass jetzt in der Woche 2 nicht die von denen gewünschte Steigerung kommt, ist der Grund dafür in den allermeisten Fällen eben das Haushalten mit Ressourcen.
Das Witzige ist, ich sehe das genauso wie du, dass das ein Problem sein kann, ne? Dass sie feste Zahlen im Kopf haben und sich vor allen Dingen auch so ein typischer, ne? Man macht Woche 4, die lief richtig gut, Woche 1, es wird quasi fast so gerechnet, dass man genauso stark ist wie in der Vorwoche und dann kann man ja schon dann entsprechend hoch anfangen in dem nächsten Block. Aber ich habe genau den entgegengesetzten Lösungsansatz. Also ich schreibe super gern dann Athleten Gewichte vor und plane auch feste Progression, damit sie halt nicht zu hoch anfangen, witzigerweise. Also wie lässt du dann das Gewicht in der Woche 1 sich ergeben oder schreibst du das dann vor?
Es kommt auf die Person an. Also das ist jetzt, wie Kona sagen würde, auch sehr individuell. Es gibt Leute, bei denen schreibst du halt rein, naja, mach mal einen Double zur RPE-6 und die können das gut einschätzen und wissen, dass wir jetzt, okay, was ist für mich eine RPE-6 oder was ist eine Reps in Reserve 4? Wie fühlt sich das an? Und wir viben da einfach gut und haben beide einfach ein gutes Verständnis für die Person davon, wie jetzt eine Woche 1 auszusehen hat. So, das kann passieren. Ja. In anderen Fällen schaue ich mir halt den vorangegangenen Block an und versuche da irgendwie einen Wert zu ermitteln, der sich irgendwie sinnvoll anhört und cap das dort, weil ja, wie gesagt, einige junge Burschen, die sehr Testosteron getrieben sind, die lassen sich dann immer nur schwer aufhalten. Oder aufhalten ist ein schwieriges Wort, aber
Bremsen,
danke, vielen Dank. Ja, und da muss man dann einfach mit der Härte des Weight Caps zuschlagen und die Jungs so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen.
Die drei bösen Buchstaben. Aber okay, Kona, wie machst du das? Du hast ja auch schon vorher angekündigt, du wahrscheinlich aus den Gründen, dass du da Probleme hast, in letzter Zeit mit Top-Singles vor allen Dingen zu sympathisieren. Bezieht das dann generell auf Top-Sätze oder ist das dann auch wegen diesen Fehleinschätzungen, dass dann übertrieben wird und der Rest leidet drunter? Weil das muss man vielleicht noch sagen, darum geht's ja, ne? Wenn man in Woche 1 und 2 schon alles gibt oder zu viel gibt, dass man sich dann den potenzielle Steigerungen verdirbt und vielleicht auch schon in den ersten Wochen die Topsätze darunter leiden. Man macht vielleicht beim Single 5 Kilo mehr, dafür bei den Backoffs überall 2,5 bis 5 Kilo weniger und hat dann ein großes Net-Negativ. Wie gehst du damit um, Koda?
Schon auch eigentlich, dass ich bei den Leuten, wo ich weiß, ich kann denen vertrauen, eine realistische RPE-Einschätzung zu geben, da steht eigentlich nur ein RPE drinne. Weil ich da aber auch weiß, die orientieren sich auch schon sehr an so, was habe ich letzten Block gemacht? Also so, wie habe ich den angefangen? Und gerade weil ich jetzt von Block zu Block nicht so viel ändere, haben die auch eigentlich recht realistische Werte, auf die sie da zurückgreifen können. Und ich habe, also das Problem, was ich manchmal mit so Gewichten oder vorgegebenen Gewichten in den ersten Wochen habe, ist, ich glaube, wir kennen es alle, dass sich so in der ersten Woche alles ein bisschen kacke anfühlt. Also irgendwie nicht so richtig da. Es fühlt sich alles viel schwerer an als davor. Du hast vielleicht, keine Ahnung, in der fünften Blockwoche davor gerade einen fetten PR gebeugt. Und auf einmal fühlen sich 30 Kilo leichter, 40 Kilo leichter, viel schwerer auf dem Rücken an, als du es noch so in Erinnerung hattest, weil du hast ja gerade 40 Kilo mehr gebeugt. Und deswegen ist so bei mir in der ersten Woche dann oftmals auch so ein Ding, dass ich sage, okay, wir machen jetzt zwar ein vorgegebenes Gewicht, aber dann halt immer in der Range, dass man sich einfach besser fühlt, aber die Range ist dann schon recht groß und die wird dann immer Richtung Blockende ein bisschen kleiner, auch kontinuierlich, weil ich halt einfach auch damit rechne, ja, am Anfang ist es ein bisschen off, ich war noch nicht so ganz da, ich habe einfach noch nicht so dieses Gefühl, auch noch ein bisschen wenig Momentum und so. Und wenn ich dann einfach ein Gewicht vorgebe, wo ich weiß, okay, das ging ja im letzten Block easy, in Woche 2 oder so, dann ist oftmals so ein, boah, fuck, ich muss jetzt schon recht schwer in den Block einsteigen. Und bei manchen klappt das gut, bei manchen klappt das besser, sag ich's mal so. Das ist eigentlich so, wie ich's meistens mache. Es ist leider wirklich, wie immer, sehr individuell, aber ich habe wirklich so bei den meisten, wo ich weiß, die sind so ein bisschen noch am Hadern mit diesem RPE-Einschätzung, gebe ich wirklich den Tipp, such dir nicht das Gewicht aus, was als schwerstmögliche RPE 7 eben ist, sondern das, was du als leichtmöglichste RPE 7 bewegen kannst, was gerade so, sage ich mal, zwischen 6 und einer 7 eher zu einer 7 ist, wo du dann aber in der nächsten Woche auch noch einen stabil weiteren Sprung machen kannst und nicht schon das obere Ende von diesem Weight Range, was eine RPE 7 bedeutet, komplett auszureizen, gerade in den ersten Blockwochen.
Wir haben ja, glaube ich, in den letzten Wochen auch irgendwann mal drüber gesprochen, ich weiß nicht mehr genau wann, dass der Fokus ein bisschen weggehen kann und soll auch von Top-Sätzen, Top-Singles und so weiter. Und da auch genau das angesprochen, was du gerade gesagt hast, Kona, ne, dass man in so ein Top-Set gerade zu Blockbeginn auch mal reingehen soll mit, ey, ich mach's jetzt einfach casually, also das Gewicht sollte so ausgewählt werden, dass ich es richtig casual machen kann und kein Hype, keine großartige laute Musik, kein Riechsalz, ich gehe da einfach ran und ich weiß, ich kann das gut bewegen. So. Und wenn du diesen Ansatz hast an deine Gewichtsauswahl, bist du, glaube ich, für eine Woche 1 super aufgestellt und hast eine gute Basis für einen restlichen Block, als wenn du, wie du jetzt halt schon gesagt hast, ne, als wenn du jetzt komplett Full Focus daran gehst und Vollgas und ich, Musik laut, Riechsalz, Nackenschelle und dann wird's gerade so eine RPE 6, 6,95 vielleicht. Und
ja, also keine 7.
Keine 7. Just saying.
Ich muss aber auch dazu ganz ehrlich sagen, ein Blockbeginn ist ja, der setzt ja natürlich den Grundstein für den Block. Logisch. Geisteskranke Metapher hier. Wow. Aber eine RPE 6 heißt auch nicht, dass du komplett nur Eier schaukeln sollst und das komplett entspannter Walk in the Park ist, wie das manche sagen, weil auch eine RPE 6 ist halt einfach schon fordernd. Also ich meins jetzt nicht mal nur in einem Single, Set oder Single-Rap-Szenario, aber einfach generell ist auch eine RPE 6 jetzt nicht so, dass du sagst, boah, ich kann jetzt hier voll entspannt und muss mich da nicht konzentrieren und sonst was, sondern das braucht genauso Konzentration wie alles andere, um eine RPE 6 zu werden. So finde ich, ist es nämlich viel besser gesagt, als wenn du so reingehst, ja, ja, das wird schon eine RPE 6, weil ist ja eigentlich immer leicht. Dann gehst du einfach wirklich mit dieser Einstellung so ran. Aber wenn du wirklich mit dem Mindset dahin gehst, okay, ich habe jetzt ein Gewicht, was schon fordernd ist, was ich aber easy bewegen kann, wenn ich mich aber wirklich einfach da auch voll drauf einlasse, mich da 100% genauso zu konzentrieren wie in einem super schweren Satz, was richtig schwer ist, sich das manchmal auch dabei vorzustellen, wenn du da vor der Stange stehst, dann ist das auf jeden Fall der viel bessere Way to go. Ich habe da mal diesen geilen Vergleich von, kennt ihr Dylan Nelson? Den Briten? Der heißt, glaube ich, Spoo Shady auf Instagram, weil er eventuell öfter mal beim Beugen gekotzt hat. Naja, ich schick dann mal kurz. Oh nee, ich will's gerade nicht. Ich schick kurz in Gruppe.
Spoo Shady.
Ja, ich schick kurz in Gruppe. Der ist jemand, der trainiert insane. Also der trainiert wirklich insane. Und ich weiß noch, der postet manchmal so hin und wieder einfach irgendwo random aus dem Nichts raus. Week One zum Beispiel. Und wirklich, er steht vor der Stange, schreit diese Stange komplett an. Wirklich hypt sich in dieses Rack rein und ich denke mir so, Week One, noch 4 to go, let's go.
Alter.
Also ich glaube, man muss auf jeden Fall auch sagen, da wir jetzt nicht dauernd Deloads machen, muss ja auch die erste Woche etwas zumindest den Athleten deloaden, dass er da die restlichen Wochen schafft. Deswegen darf die auch mal ruhig ein bisschen leichter sein. Aber wie Kona schon sagt, das sollte jetzt nicht unermüdend sein oder gar kein Aufwand, weil ich sage meinen Athleten gerne, dass dieser Single die Relevanz hat, die Technik an schweren Gewichten zu üben, Feedback zu kriegen, wie fühlt sich's an mit schweren Gewichten, dann diese Ability zu bewahren, also muskulär, neurologisch, auch mit großen Gewichten umzugehen. Aber ich finde es außerdem wichtig, dass dieser Single den Single der nächsten Woche vorbereitet. Und deswegen darf er auch nicht einfach zu leicht sein. Und ein Problem, was ich habe, ich würde jetzt mal behaupten, bei Liftern, die tendenziell eher leichter sind, also eher gut recovern und wo die absoluten Loads nicht super hoch sind, da ist zwischen der Woche 4 und ein Unterschied zwischen der Woche 1 die Leistung jetzt nicht so riesig unterschiedlich. Ich habe aber andere Athleten, genau das Gegenteil, Heavyweights, vielleicht ein bisschen höhere Loads. Ich glaube sogar, es hat wirklich eher was mit dem Körpergewicht, mit der Regenerationsfähigkeit zu tun, obwohl ich da ein paar Ausnahmen habe. Aber es gibt wirklich Athleten, die sind so komplett durch in Woche 1 und Woche 2. Ich habe jetzt auch diesen geilen Begriff Slow Cooker gehört in einem anderen Podcast über so Athleten, die einfach 2-3 Wochen brauchen, um in Gang zu kommen. Und da habe ich alles probiert. Den hohe Gewichte vorschreiben und das komplett zu ignorieren, was die fühlen. Den super, super leichte Gewichte vorzuschreiben. Den zu sagen, hey komm, macht, was ihr wollt. Wir haben es nie hinbekommen. Die ersten 2 Wochen sind unterirdisch leicht im Vergleich zu dem, was sie vorher gemacht haben, auch von der Leistung. Und ich glaube, ein sehr, sehr großer Anteil ist da einfach von der Kopfsache. Und habe das auch versucht, sehr stark zu bereden. Mhm. Aber ich habe gemerkt, solchen Liftern kannst du nicht freie Auswahl lassen. Vor allen Dingen, wenn die nicht dieses Verständnis aufbauen, subjektives Empfinden und objektives Empfinden, was hier gerade passiert. Und ich muss sagen, deswegen finde ich es auch sehr schwierig mit dieser API-Bewertung, die nicht an wie viel Wiederholung habe ich noch gekoppelt ist, sondern so wie fühle ich mich so ein bisschen, weil das Gefühl einfach komplett daneben ist. Und es macht natürlich Sinn, das mit einzubeziehen, ob der Lifter krass fatigued ist, weil hey, dann machen wir einen Deload von der Psychologie, weil der halt mental auch einfach drained ist, dann müssen wir ja auch schon deswegen ihn da ein bisschen entlasten. Aber wenn man ihn dann komplett freier Hand lässt, dann kannst du denen jedes Gewicht geben, es fühlt sich halt trotzdem für die schwer an. Und die schreiben dir dann immer eine Reps in Reserve 2 oder 3 rein. Und andere Lifter können damit super umgehen, dass es für sie sich relativ schwer anfühlt. Dann schreiben die halt 2 Reps in Reserve rein. Aber ich weiß, okay, die recoveren nächste Woche, die brauchen diesen hohen Single-Stimulus. Also zum Beispiel Bank, ne? Bank, wenn man jetzt sehr, sehr technische Lifter hat in der gleichen Gewichtsklasse, da kann man denen nicht sagen, ja, jetzt mach mal eine API 4, so wie du dich fühlst. Da weiß ich, die brauchen ein höheres Gewicht. Und ich bin eigentlich ein sehr großer Fan geworden. Es gibt ein paar, die machen das intuitiv, aber bei den meisten beschreibe ich den wirklich Gewichten vor. track so über die Wochen, was sind gute Sprünge, was eignet sich. Und dann habe ich natürlich da drin auch eine Flexibilität. Also ich plane es schon eher vor, im Gegensatz zu Falk, sage dann aber natürlich trotzdem von Woche zu Woche, na, ich glaube, es läuft doch nicht so an wie geplant, lass mal 2,5 Kilo alles verringern. Oder, oh, es läuft verdammt gut, wir haben anscheinend doch viele Gains gemacht, lass doch mal alles 2,5 Kilo erhöhen. Mhm. Und die Athleten haben halt immer eine Range, wie Corona schon sagt, ne, dass sie sagen können, je nach Tagesfassung, ey, nee, heute ist es nicht wie geplant. Und versucht damit denen auch ein Verständnis aufzubauen. Guck mal, ich weiß, du fühlst dich so, trag's auch von mir aus ein, deine Intro-Week, das waren jetzt 2 Reps in Reserve, obwohl ich mir das angucke und sage, es hat sich bewegt wie nichts. Aber ich finde das wichtig, dieses Reps in Reserve-Verständnis, dieses Objektive, den anzutrainieren, weil es gibt genug Studien, die gezeigt haben, man kann das wirklich üben und man wird auch besser und irgendwann ist auch nur eine halbe Reps in Reserve, eine Reps in Reserve, die man sich verschätzt, die Leute akkurat sind. Aber das macht es ja mitunter manchmal schon aus, ob die sich eine Rep in Reserve verschätzen, wenn wir dann am Ende vom Block sind zum Beispiel.
Ja.
Und was ich glaube, wir haben ganz klar den Vorteil, dass wir es nur auf Video sehen und nicht fühlen den Satz, wie die das gefühlt haben. Das ist natürlich ein objektiver Vorteil.
Da nochmal, um kurz einzuhaken, also bei mir kriegen jetzt nicht alle nur Week 1 RP6, sondern gerade die jungen Boys werden eigentlich überall gecapped. Und gecapped deshalb, weil so in unserer Terminologie, ich mache immer, wenn wir so Intros machen und ich die Leute kennenlerne und ich denen erkläre, wie meine Trainingsplanung funktioniert, gibt es so Empfehlungen. Also wenn wir mit Weight Ranges arbeiten, hat die RPE oder Reps in Reserve Vorrang. Das heißt, die können die dann quasi auch noch nach oben oder nach unten überschreiten oder unterschreiten. Dann gibt's Fixed Weights und dann gibt's Weight Caps. Und in den Weight Caps hast du natürlich eine Range, aber die sind absolut non-negotiable. Das heißt, wenn da Cap steht, dann machst du auch nicht mehr als das, was da steht. Dann ist auch scheißegal, welche Reps in Reserve oder RPE du damit treffen könntest, sondern ich habe schon eine Idee damit, aber ne, hier, wir haben hier eine Grenze und die wird bitte nicht überschritten. Und es ist wirklich ein Thema, ne, wenn du mit solchen Leuten zusammenarbeitest, die sich halt von Woche zu Woche wirklich hart beweisen wollen. Ne, also für die dieser kurzfristige Lifting-Erfolg auch klar als Treiber fürs Training irgendwo im Vordergrund steht, da ja, musste, also bin ich dann immer Fan davon, solche Sachen zu cappen und zu sagen, okay, hier geht's nicht weiter. Also das ist das absolute Maximum, was wir bewegen. Drunter gern, aber nicht drüber. Und ja, bei denen macht es dann für meine Begriffe zumindest wenig Sinn, reinzugehen und zu sagen, naja, machen wir eine RP6, weil das, was die dann als RP6 machen, ist dann meistens eine RPI, ja, 9,2. Und dann ja, stehst halt da in Woche 1 und denkst dir so, gut, jetzt können wir eigentlich auch wieder einen Deload machen. Ja, das nur nochmal, um da einzuhaken. Ich hatte auch, glaube ich, noch einen anderen Punkt, aber das habe ich vergessen.
Dann kannst du ja kurz überlegen, aber dazu, ich schreibe dann gerne Gewichte ja auch vor und habe dann immer noch eine Range, die da zusteht quasi. Und die geht normalerweise ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten, ne, um dieses Spiel halt zuzulassen. Aber wenn ich auch weiß, Leute, hey, lass es auch sein, weil die sich wirklich einfach gut fühlen, ne? Und die fühlen sich immer gut, dann stelle ich die Range auch so ein, dass die nur nach unten geht. Also dann geht die nicht, ja, weiß ich nicht, 2,5 Kilo nach oben und nach unten, dann geht die halt nur 5 Kilo nach unten, weil ich schon weiß, die fühlen sich halt immer gut. Und so versuche ich dann eher auf die so persönlich einzugehen. Andere Leute, ne, die können das sehr gut einschätzen oder die wissen genau, dass sie sich halt schlecht fühlen in Woche 1 oder gut und können das gut mit einberechnen. Dann gebe ich denen halt eher eine Range nach oben und nach unten.
Ja, ich muss sagen, ich habe da mal ein gutes Beispiel aus meinem Alltag, als ich eine Athletin hatte, die
jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ist es eigentlich eine RPI 10.
Ja, was mein Bein angeht,
lass
ja
uns nicht darüber reden.
Nee, und die hatte Backoffs drinne stehen, ich glaube zu irgendeiner RPI, aber die hat dann das alles mit demselben Gewicht gemacht. Und der Gedanke ist prinzipiell cool, aber wenn du merkst, okay, der eine Satz, das waren jetzt 70 Kilo für 4 Reps oder sowas, der ist gerade eine RPE 7. Okay, der nächste 70 Kilo für 4 Reps ist jetzt aber schon eine 8. Dann jetzt zu sagen, vielleicht wird es ja beim nächsten Satz nochmal wieder eine 7, ist schon ein bisschen mental. Es wurde dann eine 9,5. Und dann war es so, ja gut, ich dachte, ich soll die alle mit demselben Gewicht machen. Und dann schaue ich so in den Plan und dachte so, ja, okay, vielleicht habe ich ja das so eingetragen.
Ja.
Und dann steht da aber einfach nur jetzt 7 drin und nicht. Also, für mich ist es ja. dann manchmal, ich versuche ja auch jetzt, also ich will ja da gar nicht die Schuld beim Athleten suchen, sondern vielleicht hätte ich das dann natürlich besser kommunizieren müssen. Und ich habe jetzt auch daraus gelernt, so, ich bin ja, also wir sind ja jetzt hier alle nicht perfekt. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, wo zum Geier liest du, dass bei einem Ed 7 es völlig okay ist, dreimal dasselbe Gewicht Ed 9,5 zu machen?
Ja, da, ich würde aber ganz kurz einhaken, weil ich das witzig finde und auch super wichtig und interessant. Also ich sehe das auch bei mir selbst, wenn ich in Übungen reingehe und da ist eben genau dieses System jetzt verbaut. Ne? Da steht irgendwie dreimal irgendwas at RPE gleichbleibend. Und dann denke ich mir aber auch im ersten Impuls, aha, okay, ich ermittle jetzt quasi mit dem ersten Satz so grob, wo die RPE liegt und dann behalte ich das Gewicht bei. Und das kann halt unter Umständen, gerade bei Rap-Sets, ist also tödlich kann das sein. Ne? Und da muss man auf jeden Fall so ehrlich zu sich selbst sein und feststellen, na gut, also wenn das jetzt, wenn der erst jetzt schon eine 7,65 war, dann ist vielleicht der nächste jetzt auch nicht viel leichter und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich jetzt so gut eingroove, dass der nächste Satz leichter wird, ist auch relativ gering. Aber, da hast du auch gesagt, du bist halt als Coach in einem gewissen Ausmaß auch, ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen vermessen, aber Pädagoge und hast auch einen didaktischen Auftrag. Heißt, sowas kann ja passieren und soll auch passieren und dann weißt du, okay, ich kann hier ansetzen und der Person vermitteln, schau mal, wenn jetzt hier irgendwie Straight Sets, also mit einer straighten API drinstehen, heißt das nicht, dass du dich an einem Gewicht festklammern musst, sondern da geht es darum, die API zu treffen und da kann das Gewicht variieren. In der Regel wird es nicht so sein, dass du anfängst mit einem Gewicht X, dann 10 Kilo reduzierst und dann wieder 12 Kilo hochgehst, sondern dass du eher ein bisschen leichter werden musst über die Sätze. Und das ist auch völlig fein. Wichtig ist halt, dass eine gewisse Intensität getroffen wird. Und dann findet halt so eine Aufklärung statt und das festigt sich beim Athleten und du weißt halt für den nächsten Athleten besser, dass du das gleich sagst und dann musst du das aber auch so formulieren, dass die Person sich nicht direkt angegriffen fühlt und das kann ein echtes Problem werden. Wenn du sagst, hier, das heißt nicht das und das und dann... Kein Scheiß. Und dann die Person, ja, du, wieso denkst du das, dass ich das so mache? Und ich denke, ja gut, okay, also wir kennen uns ja jetzt nicht so gut, ich hab's ja nur erwähnt.
Ich hab's so gar nicht böse gemeint. Ja.
Ich würde das aber auch gar nicht so von einer Hierarchieposition, wir müssen den Athleten aufklären oder so. Ich sehe es eher fast andersrum. Wir müssen einfach im Hinterkopf haben, ich will jetzt ja gar, okay, ich sag's jetzt einfach trotzdem mal so, dass die Leute einfach übelst viel Scheiße im Internet gesehen haben oder andere Programme, also es muss ja nichts Schlechtes sein, aber es einfach gibt's eine sehr große Variabilität, wie man Coaching aufbaut, ne, wie man Gewichte steigert, was man zum Beispiel Kona sagt, es gibt ja wirklich Systeme, wo die Leute sagen, ich schreibe den Gewicht vor und mein Plan ist, dass es wahrscheinlich so mit einer API 4 anfängt und mit einer API, mit einer API, weiß ich nicht, 6 anfängt und mit einer API 2,5 endet. Und das ist geplant und deswegen soll er dasselbe Gewicht nehmen. Andere Coaches wollen, dass du jeden Satz dein Gewicht adjustierst und immer diese Reps in Reserve triffst. Andere wiederum wollen, dass du, ja, wenn du merkst, okay, das Gewicht ist schon zu schwer nach ein paar Wiederholungen, dass du den Satz zu Ende machst und dann halt overshootest, aber erstmal die Reps macht und dann im nächsten Satz anpasst. Andere wollen, dass du direkt im Satz stoppst, wenn du die API erreicht hast und dann beim nächsten quasi ein Gewicht wählen. Es gibt ja einfach viele Systeme, ne? Und man weiß immer nicht, was die Athleten halt, nach welchem System die vorher trainiert haben oder wie du schon sagst, was für Glaubenssätze die haben, wie man ein Programm gestalten soll. Und ich merke bei mir oft, dass man in eine Falle tappt, dass man das seinen Athleten schon tausendmal erklärt hat und dann bei einem neuen Athleten merkt oder beziehungsweise einem, der noch nicht so lange dabei ist, das nicht auf dem Schirm hat, dass der das nicht weiß, was man den anderen Athleten schon tausendmal gesagt hat. Dass man wirklich sich selbst manchmal so einen Briefingplan machen muss, ach ja, okay, das muss ich ihm noch erzählen, das. Und das Schlimmste ist, ganz viele Sachen, wie du schon sagst, die merkt man ja nicht. Die merkt man auch nicht im Gespräch, die merkst du erst, wenn die passiert sind. Und dann kannst du im Nachhinein drauf eingehen und sagen, ach so hast du das gedacht. Kommst du auch manchmal gar nicht auf die Ideen, was die Leute für
Sag es, Maxi. Ja. Sag es.
Nee, ich
hab da gar nichts. Ich finde das bei Technik und Cues. Ich glaube, das krasseste Tool, was jemand hätte, um die Technik von jemandem zu verbessern, ist, wenn er in seinen Kopf reingucken könnte und alle falschen Cues sehen sollte, die er im Kopf hat. Und ich finde das sowas ganz schwer zu erfragen, weil ich sag manchmal den Leuten, hey, also wenn wir uns so neu, geh gerne mal beim Deadlift wirklich gedanklich durch, sag mir jeden Schritt, den du machst. Woran denkst du dabei, wenn du deine Füße platzierst, dein Setup machst? Aber da müsstest du dich wirklich zusammensetzen mit den Athleten und dann tausendmal nachfragen und dann kommen dann wirklich so Sachen raus. Ich hatte einen Athleten, hier zum Beispiel mit Robert, Grüße gehen raus, Robert.
Shoutout, Robert, alte Hütte.
Robert! Der ist.
Was war das?
Ich darf nur einen Namen sagen, damit die Shoutout-Samples werden überall abgefeuert. mit dem hatte ich Probleme bei der tiefen Conventional-Position, ne? Und er entweder hat er sich so krass übergelehnt, ist eingerundet, oder er ist halt runtergesquattet an die Hantel. Und das hat ewig gedauert, ging 10-mal hin und her und er meinte immer, ah, vielleicht sind meine Beine zu lang. Und irgendwann sind wir drauf gekommen, warum auch immer, dass er im Kopf hatte, ich muss bei meinem Setup für meinen Deadlift meine Hamstring auf Spannung bringen. Also ich muss richtig, bevor ich an die Hantel runtergehe, meine Hamstrings auf Spannung haben. Und es sich dann
Kona probiert es gerade aus, für alle, die es nicht sehen können.
Warum er dann so schwer runterkommt, ohne sich überzulehnen oder halt runter zu kniebeugen, weil er genau so einen typischen, wahrscheinlich Bodybuilder, Hamstring ADL gemacht hat, wo er ja, seine Range of Motion ja beschränkt. Und dann habe ich gesagt, ja, versuch das doch einfach mal nicht und leg dich einfach mal auf deine Oberschenkel. So, tipp einfach mal den Boden an und dann, wenn du den Boden angetippt hast, mach deinen Rücken gerade. Und dann sage ich so, ja, du kommst doch in die Position. Und dann sind wir so ein bisschen mit Ausschlussverfahren drauf gekommen. Und ich glaube, sowas passiert so oft, dass die Leute es selber manchmal gar nicht mehr bewusst wissen, dass sie das irgendwann mal, als sie das Movement gelernt haben, irgendeinen Spruch gehört haben oder irgendeinen Cue, den sie dann so verinnerlicht haben, der aber halt schlecht für sie ist.
Ja, das ist halt wieder mal diese Cue-Sache, die wir auch schon oft besprochen haben. Das Schwierige, wie Maxi schon sagt, du weißt wirklich nicht, was beim anderen im Kopf vorgeht. Und manchmal meint man das, oder manchmal sagt man dasselbe, vielleicht zu demselben Cue, aber meint was ganz anderes dadurch. Ja. Und deswegen ist es wahrscheinlich gut, und ich glaube, das nehme ich jetzt mir immer als so ein kleines Learning mit, mal so ein Setup zu erfragen und in dem Sinne von, wenn du an einen Cue denkst, was bedeutet der für dich? Was passiert da? Was aktivierst du wie? Vielleicht so. Weil eben du oftmals Gefahr läufst, wenn du sagst, okay, wir machen jetzt, keine Ahnung, beim Leg Drive, wir drücken durch die Ferse, dass es trotzdem auf zwei Möglichkeiten irgendwie rauslaufen kann und eine ist vielleicht besser, die andere schlechter. Und du denkst dir dann so, aber er macht ja genau das. Wieso funktioniert das nicht? Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Sache. Und da auch wirklich wichtig, das habe ich mal, ich glaube, bei Ben Pape gesehen. Das hat er mal vor einer Session gemacht. Schade,
Ben. Moment. What's up, man?
Tutu! Das habe ich mal bei ihm gesehen, dass er sich im Warm-up vor seinen Lifts nochmal so auf die wichtigsten Steps durchgeht oder aufschreibt, die wirklich in die Notes reinschreibt. Und ich meine, der Typ beugt 3,30, hebt irgendwie 60.
55 hat er das letzte Mal im Wettkampf gehoben, glaube ich.
Okay, und drückt irgendwie so an die 200. Also auch auf dem Level ist immer noch ein sich Gedanken machen über irgendwas ein großes Thema. Und ich habe das dann auch mal gemacht. Schwierig dabei ist, sich auf wirklich das zu fokussieren, was wichtig ist.
Die Liste wird immer länger, ja.
Genau, weil sonst hast du nämlich so eine richtig lange Liste und ich habe dann einfach mir wirklich nur so drei Sachen aufgeschrieben, die für mich essentiell sind. Also die wirklich, das Gefühl habe, dass ich es brauche. Alles andere sind so Sachen, je mehr du auch drüber nachdenkst, okay, ist das jetzt wirklich relevant? Eigentlich nicht, weil da denke ich eh nie dran. Dann kann man sich das schon mal so ein bisschen aus dem Gedächtnis löschen. Aber so ein paar Steps da mal zu haben und auch wirklich nicht nur bei schwerem Gewicht dran zu denken, sondern auch mal bei den leichten Warm-ups dran zu denken, ist eine wichtige Sache und was ich gelernt habe, was eigentlich sehr cool sein kann als Tool.
zu Ben Pape, Shoutout. Ich kann wirklich nur jedem Lifter empfehlen, sich mal sein Instagram reinzuziehen, weil er ein extrem technisch versierter Lifter ist. Also er schafft es, jedes Setup aufs Minimum und aufs Notwendigste zu begrenzen, ist extrem effizient in seiner Ausführung und ich glaube, sehr, sehr viele können davon profitieren. Also ich finde, Ben Pape ist so das Gegenstück zu... Ich muss
mal die Shownotes packen und nicht vergessen hier.
Ja, ich finde, Ben Pape ist so das Gegenstück zu Leuten wie Russell oder wie heißt der andere Typ, Delaney Wallace, die ihr Setup halt einfach maximal übertreiben, ja, und ewig viele Steps machen und die du dann halt, naja, ganz komisch ritualisierst und er, ja, also wenn er sich an eine Hantel stellt, er sucht seine, also beim Heben sucht seine Fußposition.
Ah, kurze Frage, hast du keine 17-Step-Tanzroutine, bevor du beugst, Falk?
Doch, eigentlich schon.
Ich wollte gerade sagen.
Oder ist eigentlich auch sehr wichtig?
Ist halt giga-cringe, wenn du das nicht hast, muss ich ehrlich sagen.
Hast du eigentlich immer eine Kette um beim Beugen, dass du draufbeißen kannst?
Meistens ja, muss ich sagen. Ja. Ich kann aber auch nicht beugen, wenn ich meine nicht Jordan 4 Retro OG Black Hufflepuff Edition anhabe.
Ja, ich habe mir überlegt, an meine Kette, damit auch alle sehen, dass ich die im Mund habe, einfach so eine kleine Trillerpfeife ranzumachen, damit man das hört, wenn ich dann atme.
Mega.
Fand ich eigentlich Brain Move.
Die andere Frage, weil ich gerade bei Russ jetzt auf Account bin, trainierst du eigentlich immer in Schapka, in Ruski Schapka? Er trainiert einfach mit so einer Russenmütze. Junge.
Wohnt er noch in Houston, da ist es auch relativ kalt. Ja, also, ja, vielleicht wird jetzt klar, was wir meinten. Beschränkt euch vielleicht aufs Wesentliche, das können wir auch in einer anderen Folge nochmal klären. Vielleicht kommt auch noch ein Reel dazu. Zwinker, zwinker. Ja, und Ben Pape praktiziert es einfach so, ne? Konzentriert sich aufs Wesentliche, stellt sich an die Hantel, sucht seine Standbreite, lotet kurz aus, wo die Hantel im Vergleich zu seiner Körpermitte liegt. Und dann greift er runter und es geht hoch und trifft immer die perfekte Position und das funktioniert einfach. Und ich denke, dass viele davon noch was lernen können.
Ah, ich finde es aber immer, du merkst, manche Leute haben ein extrem gutes Verständnis für ihren Körper, für Bewegungen und sehr, sehr gutes Körpergefühl. Und andere, wahrscheinlich auch, das hat es so ein bisschen mit Früherziehung, Sport und sowas zu tun und auch generell ein bisschen Glück oder so, dass manche Leute einfach sich sehr gut beobachten können und dann sehr schnell Sachen aufnehmen und umsetzen. Das ist manchmal schwer zu sagen. Ja, mach das einfach genauso. Sei doch einfach auch mal geil.
Schau dir mal an.
Also ich glaube auch so typische Musiker, wo Leute sagen, ja, der hat Talent, merkt man, dass sich einfach extrem...
Der Musikvergleich.
Ey, ich habe nichts anderes. Ich muss Musik und Schachvergleiche. Das ja. Leben ist spannend. Aber dass sie sich extrem gut selber zuhören und dadurch üben die so effizient, weil die sich, ja, selbst so gut kontrollieren und direkt korrigieren. Und andere, merkst du, die hören nicht, dass sie schief singen oder um beim Lifting jetzt wieder zu bleiben, die merken
gar nicht, dass sie schief sind.
Nee, aber die spüren nicht, dass sie im Schwerpunkt sind. Es fühlt sich für sie an, wie es aber nicht aussieht und sie können diese Connection nicht schaffen, dass sie dann ein Video von sich sehen oder sich im Spiegel sehen und sagen, ah, okay, das, was ich fühle, ist eigentlich die Körperposition und ich will ja in die Körperposition, also sollte es sich so anfühlen. Und das war auch so ein bisschen mein Gedanke, weil ich eben auch noch nicht genau weiß, wie man das aus den Leuten rauskriegt, ob die irgendwelche komischen Cues haben. Vielleicht einfach mal zu fragen, wie fühlt sich das für dich an? Das wäre vielleicht eine gute Frage. Und ja, Kona, wenn du mal probierst, das aus den Leuten rauszukriegen, ob die irgendwelche Altlasten im Kopf mit sich tragen.
Altlasten, Alter.
Dann lass mich das gerne wissen, ob du da eine gute Methodik findest oder eine gute Fragestellung. Manchmal ist es ja einfach nur eine gute Fragestellung, ne?
Ja. Ich denke mal, dass ich muss mir da noch mal ein paar Gedanken machen, wie ich das schlau umsetze. Ja. Ich werde berichten.
Ja, so viel zu Powerlifting Input. Jetzt mal zu den wichtigen Themen. Wie sieht's eigentlich bei euch aus? Es gab jetzt die ein oder andere Entwicklung bei sowohl Kona als auch bei Maxi. Und würde gerne mal aufschlüsseln. Kona, du hast ein bisschen Quad-Probleme jetzt in der Vergangenheit, in den letzten Wochen. Was hat sich da ergeben? Wie sieht's aus? Wie arbeitest du damit?
Ja, also die Quad-Probleme, ich war ja mal so nicht ganz sicher, woher das kommt. Hat mich ja richtig immer in der Beuge wirklich
Was hattest du denn eigentlich genau? Oder was hast du denn gespürt?
Ich habe Schmerz gespürt. Ich muss sagen, so über die letzten Monate schon gab es so Phasen, da war es mal mehr, mal weniger. Aber es war eigentlich konstant immer da und jetzt sind es in den letzten Monaten wieder vermehrt geworden. Und ich habe immer
wo,
so,
wenn wo
ich,
im Quad und welche, achso, das erzählst du jetzt.
Boah, ich sage mal, lass mich jetzt mal eine Ausrede, gell?
Falk, Geduld.
Falk, mach mal ganz
ruhig. Ich will es doch aber wissen. Ich bin doch investigativ.
Geduld. Für alle, die natürlich wissen wollten, wo mein Schmerz war.
Ich zum Beispiel.
Ah, Falk, Mensch. Alte Hütte. Das war so in der Beuge, also eigentlich nur beim Beugen selbst erstmal vorrangig. So eigentlich nur auf der rechten Seite. Und das war immer so ein Bereich Hüfte ganz oben beim Quad, irgendwie so. Also ich kann sehr lateral, also sehr, sehr, sehr außen am rechten Quad, eben in Richtung Hüfte. Und ich dachte immer, es ist direkt der Quad irgendwie selber, aber der hat eigentlich nie wehgetan, wenn ich zum Beispiel Hack-Squat gemacht habe oder Beinpresse. Also da waren eigentlich selten Probleme, aber zum Beispiel in der Beuge eben sehr stark, so gerade in der mittleren Bewegung. So oben und unten war es okay, aber so nach unten das Reinsetzen war dann immer, da habe ich sofort die Spannung verloren. Und das Ding ist halt, die Beugesessions waren eigentlich auch alle größtenteils sehr scheiße, deswegen, weil es wird zwar mit Bewegung besser, aber durch, wenn du halt in deinen Warm-Ups schon kein Momentum für einen guten Topsatz oder für eine gute Session irgendwie aufbauen kannst, dann ist es irgendwie Quatsch, die Session auch. Also es war eigentlich immer ein konstanter Schmerz.
Schmerz ist kein guter Momentum-Gefühl?
Meistens nicht, nee.
Klassisches kommt drauf an, würde ich sagen.
Es kommt drauf an, Maxi.
Mentaler Schmerz immer gut.
Nee, da kommt es tatsächlich mal nicht drauf an, das ist einfach immer scheiße. Und das Problem war, ich hatte dann irgendwann auch echt im Alltag heftige Probleme. Also Treppen steigen konnte ich dann nur, indem ich mich so am entweder am Quad abgestützt habe oder so hochgezogen habe am wie heißt das?
Geländer.
Aber, ist das aber ging das so schnell? ging das so schnell, weil ich hatte immer das Gefühl, okay, da zwickt irgendwie was bei dir und dann ging es irgendwann so, ja, ich bin in Reha und dann, ja, ich kann nicht aufstehen oder so.
Das ging nicht so schnell. Ich hab's einfach immer nur wirklich weitestgehend verdrängt. Also ich hatte es einfach immer und für mich war es halt irgendwann jetzt ein Normalzustand. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, eigentlich ist es überhaupt kein Normalzustand, dass ich keine Treppen gehen kann. Also so Rolltreppen oder sowas. Wenn ich in der U-Bahn bin, die gehe ich meistens schon hoch, aber dann irgendwann habe ich gedacht, okay, ich stelle mich jetzt auf die Rolltreppe und warte jetzt, bis ich hochfahre. So.
Ja, das ist vielleicht ganz interessant für die Leute draußen zu wissen. Kona ist so ein U-Bahn-Rusher. Der, also von der einen Station zur nächsten, braucht er gut und gerne mal einfach nur 5 Sekunden, weil er die Rolltreppen hoch und runter sprintet, möchte ich fast sagen. Sehr
ich hasse,
zu meinem
ich
gemütlichen
hasse es.
Leid.
Wenn ich irgendjemand so rumpimmelt, ey, wirklich. Falk jemand, der wirklich gerne noch den Lift genommen hätte, statt Rolltreppe.
Ja, naja, also Kona rennt wirklich. Also in Wien muss man ja dann schon so von der einen U-Bahn, wenn man zur nächsten Linie will, muss man schon ein paar Meter laufen. Und ich denke mir so, also ich als Tourist, ja, spaziere da ganz gemütlich rüber. Ach, naja, die nächste U-Bahn kommt ja sowieso in 2 Minuten. Und Kona so, nee, wir brauchen die jetzt.
U-Bahn
und wir müssen,
kommt in 2 Minuten, let's go, Jungs.
Und wir müssen auch an der Tür stehen, die für mich am optimalsten ist, zum nächsten Umstieg. Und wehe, ich stehe da nicht, Alter. Und wenn ich nicht da stehe, dann renne ich in die U-Bahn rein und laufe auch noch ganz vor. Mir ist das scheißegal.
Ich sag mir das. Ich habe U-Bahn-Fahren durchgespielt.
Ja, aber komplett. Und ich stelle mich da hin. Ich so, yo, Alter, Kona, was ist denn, hast du ADHS oder was?
Ich bin sehr gespannt auf die Worlds, wenn wir dann mal in dritte Person so zusammen
was. Das Schlimme erleben, ist, das ist ja auch in Chemnitz. Das ist ja auch in Chemnitz und Kona als Ex-Chemnitzer kennt sich ja dort auch noch aus. Ja, das heißt, der rennt dann wahrscheinlich auch durch die Stadt wie ein Bekloppter.
Aber das erinnert mich so, ich hatte immer 2 Kumpels und die war so vom Lauftempo genau das Gegenteil. Der eine hat immer so Wanderwege, übelst lange Beine und hat immer so richtig Stechschritt. Ne? Und der andere, der ist gelaufen wie so ein 60-Jähriger. Ich sag nur eine Sache. Der andere ist gelaufen und hat dabei die Hände hinterm Rücken verschränkt. Ich glaube, das sagt alles,
Banger, das ist falsch.
Und dann wirklich so gewatschelt und der Blick wandert nach links, der Blick wandert nach rechts, der andere Kollege schon 100 Meter vor, er hängt 100 Meter hinter der Gruppe. Ich so, Junge, was machst? Und dann bleibt er einfach stehen, dreht sich zur Seite und steht andächtig vor so einem Gebäude. Ich so, Digga, was machst du?
Warte doch nicht. Halt.
Ich guck mir das Gebäude an.
Ich liebe diese Folge jetzt schon, weil wir wirklich komplett abschweifen und jeder denkt sich gerade, Alter, was?
So.
Ich find's sehr lustig. Also ich muss sagen, ich habe schon immer durchgespielt in Wien, wo ich stehen muss, um welche U-Bahn am besten an welchem Ausgang zu stehen. Und jetzt wurde, es gibt jetzt.
Das geht jetzt nicht mehr.
Falsch. Es gibt jetzt die U2, wurde was weiter gebaut. Ich musste jetzt erstmal so 2, 3, 4 Wochen bisschen so den Koordinator machen, wo ich stehen muss, um maximal effizient schnell am Ausgang zu sein. Geil. War wirklich Erfahrung.
Maximal schnell jetzt die Treppen zu humpeln oder wie? Wie
ja, kommst du jetzt? So, ja, aber wie geht's?
Jetzt müssen wir wieder zurückfallen.
Ja, auf jeden Fall war ich dann, habe ich jetzt gesagt, ich gehe jetzt wieder zu Emily und von den TSG Rehab Guys, die PTN Plans auf Instagram. Falk, dein Einsatz? Okay, Shoutout.
Kein Verlass hier.
Und dann haben wir da eine Stunde Assessments gemacht und ich habe mich so behindert gefühlt. Also ich konnte keine Bewegung ohne Schmerz machen. Dann ist sie so, ja, mach mal eine einbeinige Kniebeuge. Ich guck so in die Kamera. Nein, das wird wohl nicht passieren.
Are you fucking joking?
Ist das überhaupt möglich?
Ich schon mal meine zwei Krücken rausgeholt.
Ich kann einbeinig hinfallen, wenn du möchtest.
Ich war ja 3 Tage später bei ihrem Assessment und dann habe ich sie natürlich ein paar Mal gefragt und so und sie meinte, er tat mir manchmal wirklich leid.
Ja, also es war einfach nur bei jeder Übung Schmerz. Also da wurde bei jeder Übung Schmerz getriggert. Und es war für mich ja auch völlig fein so, weil ich wusste, es passiert aus einem guten Grund. Aber es war auf jeden Fall interessant zu sehen, was sie halt sagt dazu, weil sie so, das sieht wirklich nicht so gut aus. Weil es ging ja auch immer nur so, ja, wir versuchen jetzt den Schmerz nur so auf ein 5-6 zu triggern, was schon ja auch knackig ist. Aber bei mir war das alles so schmerzhaft und ich habe halt überall immer sofort die Spannung verloren oder sofort Krämpfe dann bekommen. Und auf jeden Fall ist sie sich jetzt sehr sicher, dass es eben eine Tendinopathie im IT-Band ist.
Wo befindet sich das für alle, die jetzt mit Anatomie nicht so firm sind?
Ja, die können abschalten, ja.
Im Endeffekt ist es schon so an der, ich sag mal, Seite außen. So, zieht sich über ein Upper Glute so zum Knie. Ich glaube, das ist unanatomisch genauso, wie ich es jetzt einfach mal sagen kann.
Das ist okay.
Und ja, also sie hat mir natürlich, wie es dann bei PTN Plans üblich ist, wirklich so eine komplette Assessment geschickt, was sie so denkt, bla bla bla. Sie denkt eben, dass es eine Glut-IT-Band-Tendinopathie ist. Und war auch interessant zu erfahren, warum. Oder woher das kommt, weil das ist ja für mich auch mal wichtig. Und sie sagt eben, das ist recht häufig bei Liftern mit langen Oberschenkeln, die in Flats beugen, um eben einfach durch die Hüftflexion viel Tiefe brauchen, tief beugen müssen, um überhaupt auf Tiefe zu kommen. Und dass es eben daher kommt. Und das ist nämlich auch die Sache, zum Beispiel, ich habe eben den Schmerz hier bei einer Hexquad weniger. Also da ist es mehr so ein 2-3 Schmerz von 10 oder eher so ein Discomfort, würde ich sagen. Aber Beinpresse ging, Hexquad ging, sowas. Sobald ich mich aber wirklich in Vorlage begeben muss, im Lowbar, um wirklich halbwegs auch tief zu kommen, fängt das an eben zu schmerzen. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall.
Was war die Konsequenz?
Genau. Jetzt habe ich erstmal so ein paar Isometrics, drei verschiedene Isometrics als Warm-up beziehungsweise als Prehab bekommen, die ich vor meinen Übungen mache. Und die sind wahnsinnig anstrengend. Also das eine ist ein Single-Leg-Wall-Sit, so 4 Holds, 20 Sekunden. Ey, ich habe am Anfang noch nicht mal 20 Sekunden gemacht.
Also ich hatte auch.
Ich habe wirklich, du kannst es ja sehr variieren, wie tief du beugst, wo du dein vorderes oder dein Standbein hinstellst. Jetzt mittlerweile, so ich glaube, es ist jetzt, keine Ahnung, wie viele Tage ich das jetzt schon mache, ist es aber an einem guten Punkt, wo ich schon immerhin 20 Sekunden in einer halbwegs vernünftigen einbeinigen Kniebeuge stehen kann. Aber das ist so anstrengend. Also nach den 3 Übungen bin ich komplett nass. Auf der Stirn, meine ich. Dann habe ich noch einen Split Squat Isometric und das ist auch kompletter Quatsch. Also da tut mir auch alles weh. Das ist so richtig anstrengend. Warte mal, Falk, beruhigt dich jetzt mal.
Oh Gott, da hast du einen ganz bunten Punkt getroffen.
Ja, das war wirklich...
Entschuldigung.
Also der Split Squat Isometric, der ist eben auch da sehr anstrengend. Und dann noch so eine Side-Lying Hip Abduction. Auch Quatsch. Also danach wirklich, ich stehe nach diesen drei Übungen auf und ich habe echt das Gefühl, meine Hüfte, also alles um Hüfte und Quad brennt einfach und ist auf Pump, ohne wirklich was Sinnvolles gemacht zu haben.
Aber wird's denn besser dadurch? Also ich meine, Tendinopathie dauert halt lang, ne, und ist sehr wellenförmig, aber hast du schon ein bisschen das Gefühl, dass,
ja,
also zumindest in den Übungen progressst du ja schon, ne?
Also sie hat halt auch gesagt, wie lange trägst du das jetzt schon mit dir rum, diesen Schmerz? Und wenn ich mal wirklich rekapituliere, ist es mit On- und Off-Phasen, sind das halt schon, wie Maxi sagt, so wellenförmig, sind das halt bestimmt schon gute 2 Jahre, die ich eigentlich mit dem rumlaufe. Eben das Schmerzlevel ist jetzt über die letzten Monate einfach nochmal viel höher geworden. Aber es ist auf jeden Fall schon länger. Und ich meine, je länger sowas dauert, bis das überhaupt groß wird, desto länger wird es, glaube ich, auch dauern, dass es wieder weggeht. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass es zumindest hilft. Also ich bin jetzt gestern das erste Mal U-Bahn-Treppe gegangen, ohne wirklich mich groß festzuhalten oder abzustützen. Und das war schon mal geil, weil das hatte ich einfach lange nicht mehr. Oder ich habe, also auch sowas, ich bin vom Klo aufgestanden und das hat nicht so weh getan. Und das sind auch so Sachen, die tun halt sonst einfach weh und die habe ich einfach akzeptiert, dass sie weh tun. Und deswegen so hinsetzen oder aufstehen von einem Stuhl oder halt vom Klo hat einfach jetzt nicht so den Schmerz hervorgerufen wie sonst immer. Und da war ich schon so, damn, hoffentlich geht das in die richtige Richtung. Also ich bin positiv bisher gestimmt. Ich weiß, es wird lange dauern wahrscheinlich noch und auch da, wie Maxi schon sagt, Phasen geben, da wird's mal wieder schlechter und mal wieder besser sein, aber ich bleib mal positiv gestimmt auf jeden Fall, weil jetzt gehe ich das Problem zumindest mal an und bin nicht so, ja, wird schon von alleine weggehen.
Aber das ist, glaube ich, nochmal ein ganz guter Call an alle, diese Schmerzen. Man denkt sich, hey, warum macht man da nichts, ne, wenn man irgendwie nicht auf dem Klo ohne Schmerz aufstehen kann. Aber ich glaube, das Problem ist wirklich, das fängt mit einem super leichten Schmerz an oder mit einem Unwohlsein, dann wird es zu einem leichten Schmerz, aber das geht über so einen langen Zeitraum, dass man vergessen hat, hey, das war doch mal am Anfang nur ein kleines Zwicken und jetzt ist es schon ein bisschen doller. Das geht dann einfach sehr, sehr schleichend.
Ja.
Und bei mir war es ja beim Rücken ähnlich, ne? Ganz am Anfang, bevor es diesen ersten Hexenschuss gab, war es immer so ein bisschen, oh, die Einheit war gestern ganz schön hart, ich merk's schon gut im Rücken, aber alles okay, zu, naja, nach den schweren Einheiten, da merke ich schon immer ganz schön im Rücken, zu, oh, jetzt war aber ganz schön heftig, mal nach der letzten Einheit und dann, das verschwimmt halt immer weiter, so schleichend die Grenze und auf einmal merkt man gar nicht, dass man eigentlich im Alltag die ganze Zeit humpelt und weil es sich so langsam quasi entwickelt, ne?
Ja, das ist wirklich so, also ich habe auch schon mehrere gefragt, wieso hast du nicht nachher schon eher was gemacht? Also erstmal eben, weil das manchmal mehr Schmerz war und manchmal weniger und es eben auch manchmal durch mehr Bewegung einfach besser wurde. Also nicht einfach durch Movement in dem System, durch Blutfluss und alles, die Struktur sich halt aufgewärmt hat und dann war es nicht mehr so schmerzhaft. Und es halt wirklich jetzt erst so in den letzten Monaten wieder so krass geworden ist, dass ich halt einfach mit 70, 120 Kilo kaum mich in der Beuge setzen konnte, ohne da wirklich Schmerzen zu haben. Und das ist halt einfach nicht Sinn der Sache. Und ich kann halt auch im Endeffekt mit dem rechten Quad also null Druck in den Boden geben in der Beuge. Krass. Ja. Was ich interessant fand, Emily hat aber auch gemeint, ja, es ist auch normal, einfach durch die andere Belastung, die da ist, ist beim Sumo-Heben, dass ich da eigentlich, ich sag mal, kaum Schmerzen habe, beziehungsweise die sind einfach nicht so krass ausgeprägt, einfach weil ich da in einer anderen Position natürlich bin. Ich habe ja auch eine recht hohe Hüftposition im Sumo und dadurch ist da nicht so viel Druck und Zug wahrscheinlich auf diesem IT-Band, beziehungsweise in diesem Bereich, nenne ich es mal. Ich spüre es manchmal hier und da, aber beim Heben beschränkt mich das eigentlich kaum ein. Ich habe ja letztens sogar ein PR gehoben, also Klopf auf Holz.
Ich, würde eben sagen, ne, die Lowbar, also jetzt beugst du ja gerade gar nicht mehr, aber Heben scheint gut zu laufen, ne?
Ich habe jetzt gerade, also Emily hat gemeint, so, du beugst jetzt mal 2 Wochen gar nicht, machst nur ein bisschen Hexquad. Und dann schauen wir mal, dass wir ganz leicht wahrscheinlich erstmal SSB beugen. Ich soll auf jeden Fall viel Tempo beugen und dann schauen wir mal, ob ich SSB Box Squats mache. Also Westside Rules dann erstmal.
Die Hölle kommt noch auf dich zu.
Aber ja, ganz ehrlich, ich bin natürlich nervt's mich ein bisschen, weil die Beuge immer was ist, was bei mir wirklich noch nicht so richtig geklickt hat oder sehr, über sehr lange Phasen nicht so richtig geklickt hat. Aber ich muss auch sagen, das, was bei der Beuge immer mein Hauptproblem war, war eigentlich, dass ich meinen Quads nicht vertrauen konnte, wenn ich mich nach unten hingesetzt habe. Und rückblickend muss ich halt natürlich da sagen, das war oft die Sache einfach vom Schmerz natürlich auch. Der war da nie, wie Maxi schon gemeint hat, krass ausgeprägt, aber halt immer ein bisschen. Und du hast halt immer im Kopf, dass der Schmerz wiederkommt und wiederkommen könnte und dann wiederkommen wird auch. Und da hast du einfach keine Confidence drin.
Ich glaube, ein großes Thema ist halt, dass man das nicht akzeptieren will, ne? Und das ist einer der wichtigen, also dass man denkt, das geht doch schon noch irgendwie.
Ja.
Und das ist ja auch ein berechtigter Gedanke. Deswegen kann man ja nicht einfach sagen, so, ja, warum bist du da nicht vorher drauf gekommen? Viele machen das so und bei vielen wird es dann ja auch okay, ne? Und das ist halt dieser erste Schritt bei der Rehab, dass man irgendwann akzeptiert, okay, wir sind jetzt hier nicht im Quickfix mal ausheilen lassen und dann bin ich nächste Woche wieder da, wo ich war.
Ja, ja.
So, dass man das einmal akzeptiert, okay, wir sind jetzt wirklich runtergefallen, es hat keinen Sinn zu versuchen, das irgendwie zu bewahren. Wir müssen jetzt mal da angehen. Und das ist ja auch cool, glaube ich, bei Emily oder bei einem guten Physio generell, wenn man das Gefühl hat, wir haben jetzt genau das Problem gefunden und wir arbeiten effektiv an genau diesem Problem und dieses Arbeiten zeigt wirklich Wirkung. Und es klingt ja schon so, als hätte sie da mit den Übungen ins Schwarze getroffen. Ja, ich hoffe, dass das dir gut hilft. Ich habe gerade überlegt, ich denke, was wäre eine gute Frage, dass man sich vor sowas bewahren kann, ist, dass man sich die Frage stellt, habe ich gerade eine Basis, auf der ich mir vorstellen kann, dass ich mal auf jedem Lift 30 Kilo mehr mache in 1-2 Jahren. Ist das realistisch oder sage ich dann sofort, pff, keine Chance, ich bin ja jetzt schon am Struggeln. So, dann sollte das, glaube ich, so ein Wake-up-Call sein, dass man erstmal ja das Fundament zumindest so sicher machen sollte, im Sinne von schmerzfrei, dass man sich auch zutraut, irgendwann die Strukturen nochmal mit 30 Kilo mehr zu belasten oder so.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage, die man sich selber stellen kann. Ich bin dann auch mal gespannt, was Coach sagt bezüglich so Standbreite, Heels oder Flats. Da werden vielleicht auch nochmal einfach Sachen durchprobiert, um mal alles so ein bisschen zu schauen, was sich wie auswirkt. Also ich denke, da wird es viele Sachen geben, die jetzt sich ändern, was die Beuge angeht. Aber da bin ich dann auch happy drüber, weil ich meine, selbst wenn es wieder dann erst in einem Jahr ist, dass da irgendwo ein PR passiert, wenn der unter vielleicht einfach schmerzbefreiteren Bedingungen ist und ich den langfristig wieder mal besser aufbauen kann, dann ist es völlig okay. Ich meine, wir haben es jetzt alle bei Falk ja auch mitbekommen, wie die Kneehab lief und
Shoutout an mich.
Da ist jetzt Shoutout an Falk, my man, what's up, dog? Da ist halt jetzt auch noch viel Zeit, die da die Donau runterfließen wird, viel Wasser, die Donau runterfließen wird, aber
das ist doch ein geiles Bild.
Im Endeffekt wird es auch da wieder irgendwann mal so sein, dass Falk sagt, so, ich bin jetzt wieder back und auch wenn es lange dauert.
Apropos, Falk, was war dein letzter Beugetriumph hier?
Ja, also vielleicht, um alle mal so ins Bild zu setzen, meine erste größere Reha-Phase ist jetzt mit letzter Woche abgeschlossen und man merkt, dass sich die Beuge in ein Trainingskonstrukt einfügt. Das heißt, die ist jetzt nicht so nebenbei und hat jetzt nicht so große systemisch ermüdende Effekte, sondern die knallt jetzt rein. Nicht unbedingt, weil sie jetzt so super schwer ist, aber halt im Vergleich zu dem, was ich jetzt die letzten Monate gemacht habe, schon deutlich schwerer. Also ich habe jetzt wieder
Zahlen
2-10 gedoubled. Habe jetzt in der letzten Woche, also in der letzten Reha-Woche auch, ich glaube, 4 Singles über 200 gebeugt. Die waren dann alle relativ schwer, aber ich war dann auch irgendwie in Woche 6 oder so vom Block, um die Reha fertig zu machen. Das war brutal. Ja, und jetzt zum Aufnahmezeitpunkt, was Donnerstag ist, habe ich morgen 13 Uhr noch einen Call mit Moritz Pecher, also mein Physio.
Shoutout Moritz Pecher aus Köln. What's up, dog?
Clown, big dog. Ja, und machen dann den Plan oder die Aussicht für die nächsten Wochen oder nächsten Monate. Und insgesamt ist mein Schmerz quasi so im Alltag und in der Sehne nicht mehr vorhanden. Which is very nice. Das heißt, ich habe da jetzt ein halbes Jahr sehr, sehr... ich habe ja letzten Februar, also ist jetzt quasi fast ein Jahr her, mit Emily auch angefangen, haben da schon mal so die ersten Grundsteine gelegt für die Rehab. Mir war das dann aber kommunikativ tatsächlich ein bisschen zu verschränkt.
Du hast ja auch gar nicht kommuniziert, oder? Du hast ja diesen einen Call gemacht und dann nie wieder was.
Ich habe den Call gemacht, habe dann immer mal so versucht hin und her zu schreiben und dann hat es so irgendwie ewig gedauert, bis die Antworten kamen. Also war es ein bisschen tricky. Also gar keine Kritik, die sind halt einfach weit weg. Ne? Die sind in den USA und da war dann so, wenn mal ein kurzfristiges Anliegen war, ist es einfach ein bisschen schwieriger. Und hab dann so ein bisschen den Drive verloren mit den beiden, also hauptsächlich mit Emily irgendwie in Kontakt zu bleiben und hab mir dann einen etwas lokaleren Weg gesucht und hab im Sommer ja dann Moritz Pecher kennengelernt und mit ihm dran gearbeitet, ja.
An der Stelle ist natürlich gesagt, wir haben hier auch im Lande beziehungsweise Deutschland, Österreich super Physios, die auch sich super mit Powerlifting auskennen, also nur weil ich jetzt bei Emily war und der liebe Maxi auch bei Emily war, heißt es ja nicht, dass jetzt die Non-Plus-Ultra-Rehab-Prehab-Spezialisten sind. Ich hatte eben nur gute Erfahrungen mit dem durch die Brustzerrung Anfang letztes Jahr und dachte mir, okay, das ist nochmal ein Versuch wert. Ich sag ehrlich, hätte das jetzt mit Emily auch nicht hingehauen, so kurzfristig, so schnell, dann hätte ich auf jeden Fall auch mal den lieben Moritz abgecheckt. Deswegen, falls was ist, schaut nicht nur nach USA oder sonst wo, sondern auch hier haben wir coole Experten und Leute, die euch helfen können.
Ganz genau. Werbung Ende.
Hört auf die Erfahrungsberichte. Ich glaube, das ist immer wichtig.
Ja.
Ja, genau.
Leute, die schon mal ähnliche Probleme hatten und wenn die sagen, hey, das ist super in den Griff gekriegt.
Dann und ist
das,
vor allem zögert auch nicht, da jemanden mal anzuschreiben, wie jetzt zum Beispiel Falk oder so. Wie war dann deine Erfahrung? Weil wenn wir jetzt ein was gelernt haben durch die Elite Series, die wir machen, du kannst in unserer Bubble eigentlich jeden anschreiben und du kriegst auch eigentlich da immer eine Antwort. Und jetzt gerade da auch mal so Athleten anzufragen, wie war denn die Erfahrung, was habt ihr gemacht, wie lief so Assessments ab, ist, glaube ich, immer eine ganz coole Sache, um sich selber so ein vollständiges Bild zu machen.
Ich wollte noch da hinzufügen, es kann auch nämlich genau andersrum sein, dass die direkte Erfahrung deutlich überwiegen sollte über den Eindruck, den es erstmal macht. Corona ist ja dann noch ein bisschen in Geheimhaltung. Ich kann relativ offen sagen, ich habe jetzt einen Coachwechsel durchgezogen, beziehungsweise ich habe einfach jetzt mit meinem Coach gekündigt. Ich war da ja auch beim Physio-Team und ich will es auf keinen Fall sagen, dass es alles schlecht ist oder so. Falls ihr da mal Fragen habt in dem Bereich, könnt ihr einfach mich direkt mal anschreiben. Aber ich muss doch sagen, dass die Erwartungen, die man hat, weil man denkt, oh, da ist ja ein geiler Athlet oder das hat ja anscheinend mal bei dem geholfen. Man kann sich darauf nicht verlassen. Es ist wirklich, ich will jetzt nicht sagen Schall und Rauch, aber wenn ihr die Chance habt, jemanden, ihr mal was, einen Erfahrungsbericht gehört hat oder Leute wegen Erfahrungsberichten direkt zu fragen, ist das meistens deutlich mehr wert. Und auch wegen Physio, deswegen fragt da gerne Leute oder fragt uns nochmal nach. Das ist, glaube ich, immer deutlich überwiegender.
Stütze alles, was ihr sagt. Schreibt auf jeden Fall Leute an, die die Erfahrung haben mit in der Zusammenarbeit mit den betreffenden Menschen. Und vielleicht, um da ein bisschen differenzierteres Bild zu bekommen, fragt ihr mal Leute, die nicht mehr dort im Coaching sind. Also von denen ihr wisst, okay, die waren dort und sind jetzt nicht mehr da und fragt einfach mal, wieso ist das so? Und dann könnt ihr euch da relativ konkrete Einblicke geben lassen und dann ist nicht alles so Bauchpinselei und alles ist geil. Denn das große Problem ist, wenn man sich für ein Coaching entscheidet, ist das in erster Linie immer irgendwie ein Commitment. Das heißt, wenn ich sage, ich gehe jetzt irgendwo hin zu einem Coach, dann habe ich mich entschieden und möchte, dass die Entscheidung, also dass ich mich in meiner Entscheidung auch bestärkt fühle. Das heißt, mein Narrativ im Umgang mit dieser Zusammenarbeit ist immer, das wird schon seine Gründe haben und die Person weiß schon, was sie macht. Das ist
ja,
und
man muss dem ja auch die Chance geben, genau, ne, über einen langen Zeitraum, ansonsten hat das ja gar keinen Sinn.
Genau. Und Leute, die das so abgeschlossen und überwunden haben, da kann man sich dann ruhig mal informieren. Und klar gibt's Leute, die dann super kurzfristige Entscheidungen treffen und sagen, naja, also der hat mir jetzt in einer Woche statt 10 Mal nur 5 Mal geantwortet und dann habe ich gecuttet. Ja, dann ist das jetzt vielleicht auch nicht so die super valideste Aussage. Aber Leuten, die sich auch mit Coaching auskennen und die da viel Arbeit und Schweiß und Blut reinstecken, dann mal auch die eigenen Ansprüche zu überdenken und zu hinterfragen, ist dann vielleicht eine sinnvolle Strategie, um sich für eine Entscheidung dahingehend ein paar Meinungen einzuholen. Und ich denke, wir sind da alle auch, also klar würden wir auch profitieren davon, wenn die Leute zu uns ins Coaching kommen, aber ich denke, wir gehen da auch sehr ehrlich mit um, wenn uns jemand fragt, ja, wie ist es dann dort und dort? Und dann ist nicht, ja, die sind alle scheiße, kommt zu uns.
Ja, selbst wenn ihr nicht zu uns ins Coaching kommen würdet oder wollt, bitte tut mir einen Gefallen oder zumindest, das ist unser Erfahrungsbericht, geht nicht zu den Leuten, wo ihr denkt, oh, die haben den und den Athleten und die haben besonders gute Athleten und deswegen gehe ich dahin. Das heißt wirklich gar nichts. Das mussten wir, ich weiß gar nicht, Falk, aber ich und Kona mussten das auch lernen. Ich denke, da gibt es genug Beispiele von und wir sehen das immer, immer, immer öfter. Das ist krass, Coaches mit krassen Athleten gibt und dann guckst du an, wie die coachen und denkst, okay, die wären wahrscheinlich woanders noch krasser gewesen und es war einfach mitunter nur Glück. Oder die machen halt ihr Ding mit 3 Athleten, wo es funktioniert und alle anderen, die sollen halt gehen. Die haben genug Nachfragen, weil sie halt so bekannt sind. Das heißt, tut mir einen Gefallen, geht nicht zu Leuten, weil die gute Athleten haben oder weil die so aussehen, als würden die Leute krass machen. Fragt danach, holt euch auch Meinung ein von Leuten, die da im Coaching sind und zufrieden sind, von Leuten, die da raus sind und dann bildet euch dann eine differenzierte Meinung.
Gut, genug über uns. Maxi, was hat sich denn bei dir so getan?
Ach, Kona, schön, dass du an mich gedacht hast. Mensch, da freue ich mich. Ja, wir sind jetzt alle Leiden hier durchgegangen. Ich habe mich mal am Ende eingereiht, weil ich auch schon länger auch über das Thema geredet habe. Die Kurzfassung ist, ich hatte damals den Termin mit Emily, habe darauf mein Reha-Programm aufgebaut, 1-2 Monate. Dann über mehrere Monate, wirklich mehrere Blöcke mich steigern können, meinen alten PR reingeholt. Hab aber immer das Gefühl gehabt, ich habe jetzt meinen alten PR, ich habe Rap-PRs gehabt, aber es gab immer mal wieder Ausfälle von Training, weil ich einfach ein bisschen überlastet war, das hat sich dann wieder gegeben. Und es hat sich alles nach so einem Drahtseilakt angefühlt. Deswegen bin ich ja damals noch bei Stephens Coaching und hatte gehofft, da Input noch mehr zu kriegen, wie man das optimieren kann, dass man wirklich wieder nicht nur auf 80% gerade so Fortschritt macht, sondern auf 100% richtig guten Fortschritt vielleicht wieder rausholt. Hat sich rausgestellt, ich wurde da ein bisschen gegen die Wand gefahren, beziehungsweise
wurdest du vercoacht? Würdest du sagen, du wurdest vercoacht?
Ja. Okay. Aber ich habe den Prozess ja aktiv miterlebt und habe gesagt, ich will dem eine Chance geben.
Ja.
Das Ding war, in dem ersten Block habe ich wirklich Fortschritte gemacht und krasse Rap-PRs für mich eingefahren.
Ich erinnere mich.
Und war erstaunt, wie belastbar doch mein Rücken war. Und dass er doch relativ viel ausgehalten hat und gemerkt hat, oh, das hat auch einfach gedauert, wahrscheinlich bis mein Kraftniveau wieder auf einem Level war, wo es nicht steigt und dann meine Rückenresilienz quasi mein Kraftlevel überholt hat. Also es war immer so, mein Rücken wird ein bisschen widerstandsfähiger, ich mache mehr Gewicht. Mein Rücken wird wieder ein bisschen widerstandsfähiger, ich mache wieder mehr Gewicht. Das heißt, ich war immer am Limit und dann war ein Punkt erreicht anscheinend, wo ich wirklich auch wieder lange arbeiten musste, um stärker zu werden und das quasi neue Kraft ist und nicht nur alte wiederherstellen, wo mein Rücken das wieder aufgeholt hat sogar. Das heißt, ich war eigentlich in einem richtig guten Zustand und der nächste Block wäre wahrscheinlich so auch automatisch gut geworden. Aber das wurde dann sehr übertrieben und dann das muss ich halt natürlich auch sagen, man konnte gar nicht so schnell eingreifen, wie es dann halt schlechter wurde. Und wir hatten dann auch ein Physio dazugenommen. Das Problem war, das war alles ein bisschen auf dem Ansatz, wir machen das mit Technikumstellungen, die auch gut waren. Und das Programming wurde aber gleich gehalten und gesagt, naja, ist ja autoreguliert, nimmst so viel, wie du packst an dem Tag. Das war aber ein absoluter Fehler und da kann man eben nicht drauf hören, wie fühle ich mich an dem heutigen Tag, weil dann macht man genau diese Zickzack-Erfahrung, ach, fühle mich cool, baller Gewicht raus, alles fühlt sich super an, nächsten Tag stehe ich auf, es fühlt sich alles komplett schlimm an, ich muss eine Session skippen, dann skippe ich 2 Sessions, mache eine leichte Session, ich fühle mich wieder viel besser, mache wieder Gas, will es nicht wahrhaben, dass es wieder schlechter wird und will direkt wieder da anknüpfen und dann war das so eine Downward-Spiral. Ich habe das dann irgendwann gemerkt, das wurde von der anderen Seite nicht ganz so gemerkt, da wurde immer noch versucht, ja, wenn wir jetzt vielleicht eine Technik nochmal umstellen oder hier was ändern, vielleicht klappt's dann. Und da wurde eben nicht diese Akzeptanz gezeigt, hey, nee, es ist gerade wirklich ein Problem. Und das ging dann bis zu einem Punkt, wo ich wirklich, ich habe das jetzt mal rekapituliert und es waren ja auch zwischendurch wieder Besserungen. Ich hatte dann noch einen Miet gemacht, wo Falk mich betreut hat, wo es auch wieder besser zu laufen schien. Aber ich habe 6 Monate quasi Progress gemacht mit kleinen Rückschritten und danach, als ich in dieses Coaching gegangen bin, habe ich 6 Monate Degress gemacht mit kleinen Fortschritten wieder. So muss man es wirklich sagen. Ich war jetzt an einem Punkt, wo ich 130 Kilo rausgehoben hat und hatte Schmerzen und da habe ich dann gesagt, okay, hier läuft es auf jeden Fall falsch. Und habe mich verabschiedet. Ich muss aber nochmal wirklich sagen, die waren super respektvoll und haben gesagt, ey, wir verstehen das total und wir hoffen, dass du eine Lösung findest. Und das war wirklich eine sehr gute Trennung. Da muss ich nochmal sagen, war ich sehr zufrieden. Und dann habe ich mich auch wieder an Emily gewendet, die mir ja damals nur eine initiale Einheit quasi gegeben hat. Und habe gesagt, okay, ich habe jetzt gerade freie Kapazitäten, arbeite mit ihr jetzt, werde ich jetzt dauerhaft arbeiten, weil ich gemerkt habe, ey, wenn es meinem Rücken gut geht und ich mein Programming selber mache, läuft's halt. Ein positiver Aspekt, ich habe jetzt mein Bench-Programming, da haben wir ja schon viel drüber geredet, die letzten Folgen auch mal wieder reingehört und bei meinen Athleten muss ich sagen, vor allen Dingen die diese technische Bench haben, läuft's unglaublich gut. Ich habe da so ein, zwei Learnings gehabt, die ja krass durch die Decke gehen. Nadine hat jetzt wieder 91 Kilo gebencht jetzt gestern und wird jetzt die 92,5 wahrscheinlich benchen und macht irgendwie 77,5 auf 5 Reps. Da haben wir vor 2 Blöcken auf dem Single noch gestruggelt. Also es geht so unglaublich schnell mit ein, zwei Stellschrauben und ich wollte das unbedingt bei mir jetzt auch mal ausprobieren, mein eigenes Coaching bei mir und ich fühle mich schon richtig gut. 2. Woche, ich nerv Falk und Koda schon immer ein bisschen mit meiner Euphorie, muss mich gerade auch da ein bisschen hochhangeln, aber es ist so herrlich, jetzt mal gerade keine Schmerzen zu haben und dann ein bisschen Mucke anzumachen, du machst deine Bench-Session, du fühlst dich gut, hast einen geilen Pump und spürst richtig, oh, ich werde gerade stärker, alles wird von Session zu Session leichter. Also das Tolle ist, ich habe da auch relativ gleiche Satzanzahl, ähnliches Volumen, auch die Durchschnittsintensität ist eine ähnliche, nur mein Ansatz halt, wie ich den fahren würde, von der Reihenfolge, wo ich die Prioritäten draufsetzen würde und diese kleinen Details haben ausgereicht, um diesen leichten Degress wieder komplett umzukehren. Und bin sehr gespannt, was da jetzt schon in diesem Blog vielleicht rauskommt oder im nächsten.
Wenn ihr auch geilen Progress machen wollt, sowohl verletzungsbedingt als auch einfach so im Training und stark und geil werden wollt, schreibt uns eine DM, gebt diesem Podcast 5 Sterne oben links hier auf Spotify, damit wir die 60 Bewertungen, glaube ich, erreichen. Wir haben jetzt 59, vielleicht werden es noch ein paar mehr in den nächsten Wochen. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Wir brauchen euer Feedback, um zu wissen, was wir euch erzählen sollen. Und ansonsten folgt uns auf Instagram, kona-dh, maxi-producer, falk.incredible. Gebt uns ein Like auf unsere Beiträge und schreibt uns DMs, wenn ihr ins Coaching wollt. Nächste Woche bekommt ihr die Folge mit Steve DeNovi, die Maxi und Kona aufgenommen haben. Und dann hören wir uns in der Woche drauf wieder mit einem deutschen Podcast. Also, wir hören uns.